der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Es ist kurz vor Pfingsten, es wird Pfingsten und wir haben einen pfingstlichen Text aufgeschlagen, die Apostelgeschichte 2. Mit am Tisch sitzt die Claudia.
Und neben mir, der jetzt gerade geredet hat, ist Jonas Schröter, Pastor der Lutherischen Freikirche in Wangen und mein Mann.
Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Da ging es los mit Kirche und Gemeinde und es ging gleich richtig los mit dem Paukenschlag.
Ja, es kamen damals 3000 Leute dazu und das ist ja wie bei einer Geburt. Ein kleines Kind meldet sich mit großem Geschrei und bringt erstmal alles durcheinander, ist vielleicht das falsche Wort, aber es macht groß auf sich aufmerksam. Und dann ist es wahrscheinlich mit der Gemeinde genauso wie im Menschenleben. Im Laufe der Jahre wird man immer ruhiger, bis man dann irgendwann so alt ist, dass man glücklich ist, wenn man seinen Lehnsessel nicht mehr verlassen muss. Und manchmal könnte man auch bei Gemeinde den Eindruck haben, im Verlauf von ungefähr 2000 Jahren, sie ist in die Jahre gekommen, behäbig geworden, sitzt im Lehnsessel und ruht sich aus, oder?
Ja, das merkt man ja schon bei den Berichten oder bei den Ermahnungen eigentlich dann später in den Briefen, dass das große Feuer von Pfingsten dann irgendwann mal schon ein bisschen kühler geworden ist und die große Begeisterung dann im Alltag nicht durchgehalten worden ist. Aber ja, wenn man durch die Kirchengeschichte guckt, da gab es immer hier und da mal wieder ein neues Feuer. Das nannte man, wie nannte man das gleich? Erweckung. Ja, wenn wir in unsere Zeit schauen, da gibt es hauptsächlich Gemeindeleben, was uns vielleicht nicht ganz so begeistert, wo wir sagen müssen, ach, das ist schwierig. Es sind nur ein paar alte Mütterchen, die regelmäßig zur Bibelstunde kommen oder der Posaunenchor spielt schief und das Klavier ist schlecht gestimmt.
Na, und wir haben in unserer Gemeinde in der Diaspora noch nicht einmal einen Posaunenchor, kaum Singchor. Klavierspieler haben wir auch nicht, einfach weil ja unsere Gemeindeglieder weit entfernt wohnen und eine Stunde oder sogar mit dem Zug 4 Stunden zum Gottesdienst fahren müssen. Da ist nicht viel von, in unserer Gemeindesituation, nicht viel von 3000 Leute, die begeistert zum Gottesdienst kommen am 1. Pfingsten.
Man würde sich Erweckung wünschen, dass es mal wieder so ein richtiges Feuer gibt, wie hier, was uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Waren also 3000 Leute, die auf einen Schlag zum Glauben gekommen sind. Und dann heißt, sie haben also aktive und lebendige Gemeindearbeit gelebt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, also haben regelmäßig Gottes Wort gehört. In der Gemeinschaft untereinander, im Brotbrechen und im Gebet.
Ich meine, da steht ja auch, alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst. Ich weiß jetzt nicht genau, nur die 3000, die zum Glauben gekommen sind oder vielleicht auch Menschen drumherum. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also diese Ehrfurcht würde ich mir manchmal auch wünschen und auch Wunder und Zeichen. Man sehnt sich manchmal danach,
dass Gott mal wieder so richtig sichtbar wird mit seiner allmächtigen Kraft. Und dann, also was auch ganz beeindruckend ist von der ersten Gemeinde, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatten.
Also eine Art christlicher Kommunismus, frühchristlicher Kommunismus, aber wir wissen ja auch, wie es geändert hat. Nur wenige Jahre später müssten Paulus in andere Gemeinde Geld sammeln, weil die Gemeinde in Jerusalem einfach verarmt ist. Also ich denke nicht, dass das so Prinzip für Gemeinde heute sein kann.
Mhm. Ja, und dann sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Also auch toll, wie die zusammen gelebt haben. Also wahrscheinlich eben nicht nur alle 4 Wochen mal sich im Gottesdienst gesehen und dann wieder auseinandergelaufen, sondern die waren mehr als ein Club, der sich häufig trifft. Die waren also täglich beieinander.
Ja gut, die hatte den Vorteil, dass sie alle an einem Ort gewohnt haben, keine so weite Anreise hattet. Aber jetzt nochmal kurz zusammenfassend, wenn man über erweckte Gemeinde reden möchte. Zur erweckten Gemeinde gehört also, dass man alles mit allen teilt und dass man täglich beieinander ist und sich in die Häuser trifft. Also ganz ehrlich, so sehr ich mir erweckte Gemeinde wünschen würde, aber das wäre mir zu viel. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte hier jeden Tag Leute aus der Gemeinde zu Gast, oder man wird sich umschichtig bei jedem zum Abendessen treffen. Also irgendwann kann einem Gemeinschaft ja auch zu viel werden.
Das kenne ich aus einer Gemeinde, wo ich als Teenager war. Die hatte sich neu gebildet oder war gegründet worden. Und da war das tatsächlich so, dass man nach dem Gottesdienst zusammengesessen hat und noch Mittagessen gemacht hat und dass da viel Gemeinschaft war. Und dann Silvester hat man zusammen gefeiert. Und dann irgendwie im dritten und im vierten Jahr, da war dann so, ach na ja, der hatte was vor und der hatte was vor. Und dann hat der Pastor langsam auf die Bremse getreten und hat gesagt, na ja, wir müssen ja auch nicht jeden Sonntag zusammen Mittagessen. Und ja, dann ist das so in etwas gesetzterer Bahn gekommen. Na, mit der Gütergemeinschaft, das hast du ja schon gesagt, das schien erstmal großartig, das ist großartig, aber das ist schlecht durchzuhalten. Das ist also auch nicht ein Merkmal, was für die Kirche aller Zeiten galt.
Ja, wobei für mich an der Stelle tatsächlich bei der Gütergemeinschaft, da heißt es ja, sie verkauften ihre Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem, was einer brauchte. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass dieses Verkaufen von Gütern nicht unbedingt der Sinn ist, aber was ist die Motivation dahinter? Die Motivation ist, ich sehe die Not meines Glaubensbruders, meiner Glaubensschwester, der was braucht und gebe das, was ich habe, her. Und ich würde jetzt heute sagen, es wird sicher nicht erforderlich sein, dass jemand sein Auto, seine Stereoanlage, sein Fernseher oder vielleicht sogar sein Eigenheim verkauft, um die anderen zu helfen. Wir leben Gott sei Dank immer ein gutes Sozialsystem.
Wollte ich gerade sagen, dass das bei uns ja der Staat zum guten Teil übernimmt, diese Aufgaben, dass nicht das genommen wird praktisch durch die Steuer und von den Wohlhabenden und die mittellos sind, davor bewahrt werden, dass sie hungern müssen.
Ich meine, die Frage ist trotzdem bei der Gemeinde jetzt, also erweckte Gemeinde, ist es das, ich habe den anderen im Blick, ich sehe, was der andere braucht, der andere traut sich vielleicht auch, sein Bedürfnis zu äußern. Das ist ja bei uns auch manchmal schwierig. Wer gibt denn gern zu, dass er was braucht und dass er was nötig hat? Und dann gebe ich ihm zum Beispiel Zeit. Dann gebe ich ihm ein offenes Ohr. Dann gebe ich ihm nicht wirtschaftliche Güter, aber was ich sonst habe, vielleicht Zuwendung, vielleicht mal Mithilfe im Garten oder sowas.
Also da bist du jetzt schon dabei zu überlegen, wie du dir lebendige Gemeinde vorstellen würdest. Also nicht das, was jetzt hier beschrieben wird von der ersten Gemeinde in Jerusalem, sondern was die ja eigentlich ganz wichtig wäre in der Gemeinde. Das können wir eigentlich noch ein Stückchen weiter ausziehen. Was würdest du dich denn, was würdest du dir wünschen von lebendiger Gemeinde heute? Jeden Tag im Tempel sein und das Brotbrechen hier und da in den Häusern, also offenbar nicht so sehr.
Nee, also jeden Tag zum Gottesdienst gehe. Ich meine, wir müssen ja auch arbeiten. Und bei unserer Gemeinde, also konkret jetzt auf unsere Gemeindesituation gedacht, wäre das einfach aufgrund der Distanz nicht möglich. Aber was ich mir tatsächlich wünsche, ist auf der einen Seite, dass Menschen auch hier in Wangen zum Glaube kommen und Ehrfurcht vor Gott haben und Sehnsucht haben, sein Wort zu hören und dass der Gottesdienstbesuch am Sonntag jetzt nicht nur eine Tradition ist oder eine Pflicht. Und ganz ehrlich, ich bin zwar die Frau vom Pastor und ich bin es als von Kind an gewohnt, am Sonntag gehört der Gottesdienst dazu. Aber ganz ehrlich, habe ich auch nicht immer die Sehnsucht, Gottesdienst zu feiern, sondern ich weiß einfach, der Sonntag ist der Tag des Herrn.
Gott möchte mir dienen durch sein Wort. Und was wäre das jetzt, was eine lebendige Gemeinde wäre?
Ja, eben, also gerade zum Beispiel dieses, ich gehe nicht nur in Gottesdienst, weil es meine Tradition ist, weil es zum Sonntag gehört, sondern weil ich wirklich im Herzen die Sehnsucht habe, Gottes Wort zu hören.
Also du selber und dann die anderen vielleicht auch?
Genau, das, ja.
Und also ich denke, dann sind es lebendige Gemeinde, stellt man sich dann schon vor, dass man also in eine attraktive Menge reinkommt. Also so mal 100 Leute sollten da schon da sitzen und ein Chor. Und,
mir würde 30 reichen.
Ja, unsere Verhältnisse könnte man schon mal von 30 Leuten ganz begeistert sein. Aber es muss also richtig eng zugehen, jetzt wenn gerade nicht Corona ist. Und dann muss also gute Musik sein.
Naja, also viele Menschen, gute Musik, vielleicht noch ein Prediger, der die Leute mitreißt. Das sind ja irgendwie schon ziemlich viele Äußerlichkeiten, an denen du erweckte Gemeinde festmachst.
Jo, da sind wir jetzt ungefähr beim Zentrum der Sache oder bei der Pfingstgeschichte. Was war denn das Eigentliche dort, außer den 3000 und der Gütergemeinschaft? Und da schauen wir mal weiter in die Apostelgeschichte hier im zweiten Kapitel. Im Vers 37 heißt, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Also ja, es ging nicht um Äußerlichkeiten, sondern es ging zunächst erstmal ums Herz. Das ging es ihnen durchs Herz, nämlich was?
Als sie das hörten, nun da heißt davor, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.
Ja, Petrus hatte also eine Christuspredigt gehalten zu Pfingsten, nicht über den Heiligen Geist, sondern das Thema war Christus und da hatte er es natürlich ganz handgreiflich gehabt. Ihr habt dafür gesorgt, dass der Christus, der ausgewiesen war mit großen Taten und Wundern, dass der gekreuzigt worden ist. Das ging ihnen durchs Herz, aber das war nicht das Einzige. Eben das andere, was du sagst, oder was du vorgelesen hast, den hat Gott auferweckt, den hat Gott erhöht. Und da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Petrus zeigt also den Leuten, wie weit sie weg waren von Gott und Gottes Heil und dem, was Gott will.
Naja, und er wirft ihnen vor, ihr habt Jesus gekreuzigt. Und dieser Vorwurf, der trifft sie. Und sagt, ja, und was sollen wir jetzt tun? Wie können wir mit der großen Schuld zurechtkommen?
Und da gibt es eine Antwort. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. An jeder von euch lasse sich taufen und auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
Also der Heilige Geist ist offensichtlich der, der Gemeinde oder Menschen erweckt. Und den bekommt man, indem man Buße tut und als Folge dessen Vergebung erhält.
Für alle, die technikbegeistert sind, hätte ich da einen schönen Vergleich. Man kennt das ja mit diesen Neonröhren. Da sind auf einem fast einen Meter Abstand manchmal diese Elektroden auf einer Seite und auf der anderen Seite. Und dann wird eine richtig hohe Spannung erzeugt durch diesen Zünder. Und dann fängt es an zu flackern und dann springt der Funke über. Und das könnte man jetzt hier anwenden, den Vergleich. Petrus erhöht die Spannung zwischen zwei Elektroden. Auf der einen Seite Gesetz. Ihr habt den Jesus gekreuzigt. Ihr habt den Heiland, den Gott geschickt hat, in den Tod ausgeliefert. Aber Gott hat ihn groß gemacht. Gott hat ihn auferweckt. Gott hat gehandelt in all dem. Und euch ist Vergebung angeboten. Tut Buße, kehrt um, geht zu diesem Jesus, zu diesem Heiland und bekennt ihm eure Sünden. Er will euch vergeben. Er will alles wegnehmen, was euch belastet, euer Gewissen. Denn er hat das ja alles am Kreuz schon gebüßt. Das ist also, die sind die zwei Pole, wie wir sagen, Gesetz und Evangelium. Und wenn die Spannung richtig groß wird, dann kommt es eben, da ging es ihnen durchs Herz. Und dann springt der Funke über, dann entsteht Glauben. Und das sagt Petrus dann hier auch, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt also im Herzen, dass wir zur Buße fähig sind, dass wir an Jesus glauben können. Und dann entsteht Erweckung.
Naja, das ist ja gut und recht. Das mag die Menschen damals getroffen haben, diese Botschaft, ihr habt Jesus gekreuzigt, obwohl da auch Leute aus Kappadokien und Phrygien und weiß nicht wo waren, die vielleicht bei der Kreuzigung gar nicht dabei waren. Aber ich meine,
ja genau, wer zieht sich den Schuh heute an oder die Jacke?
Ja, also ich meine, wir sind 2000 Jahre weg von der Kreuzigung von Jesus und sagt du heute im Gespräch jemand, du hast Jesus gekreuzigt, sagt er, ich? Erstens, ich bin ein anständiger Mensch, ich habe sowieso noch nie jemand getötet oder sonst was und zweitens, Jesus ist schon lang tot, also was habe ich damit zu tun?
Ja, und die Antwort ist natürlich, Jesus ist auch für meine Sünden gestorben oder wenn man es ganz plastisch ausdrücken wollte, immer wenn ich gegen Gottes Gebote handle, dann schlage ich einen Nagel neu ins Kreuz von Jesus. Stimmt nicht ganz egal, aber ist mal ein Gedanke, wie man sich es vorstellen kann. Also wenn ich nur an mich denke und die anderen links liegen lasse.
Beziehungsweise könnte man vielleicht andersrum sagen, da fällt mir gerade der Vers aus dem Epheserbrief ein, Gott hat den Schuldbrief, der gegen uns war, mit Christus ans Kreuz geheftet. Und weil Gott ja allwissend ist, hing der Schuldbrief, also die Sünde, die ich noch gar nicht begangen habe, die ich übermorgen in 2 Jahren begehen werde, das war alles schon auf dem Schuldbrief drauf und das hing mit Jesus schon am Kreuz. Also letztlich ist mein Schuldbrief oder deiner oder der von jedem Menschen auf dieser Welt, auch der Menschen, die noch gar nicht geboren sind, mit Jesus am Kreuz.
Erweckung passiert also, wo einerseits auch heute Gesetz gepredigt wird. Das ist also dieser Fachbegriff, wo uns gezeigt wird, mit dem, was du tust, bist du vor Gott nicht im Reinen. Und ich denke, Erweckung passiert auch immer dort, wo möglichst spezifisch und möglichst konkret das gesagt wird. Nicht so allgemein, ja, wir sind alle Sünder, sondern ja, ein Beispiel.
Na, vielleicht gehört erstmal dazu, dass man überhaupt mal sagt, da gibt es einen allmächtigen Gott, da gibt es einen heiligen Gott, der ist dein Schöpfer und der hat einen Anspruch daran, darauf, wie du dein Leben führst, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, wie du mit dir selber umgehst, wie du arbeitest, was du tust und was du denkst. Dieser Gott hat ganz klare Vorgaben, wie dein Leben aussehen soll. Das ist ein heiliger Gott und jedes Mal, wenn du nicht so denkst, dass es vor seine Augen richtig ist, sündigst du.
Ja, dann ist Sünde das, was die Bibel zum Beispiel bezeichnet als Messlatte gerissen oder wie beim Hochsprung. Dann hast du halt gerissen, dann bist du hängen geblieben. Oder eine andere Bezeichnung für Sünde ist ja also das Ziel verfehlen, daneben schießen.
Das heißt, die Menschen heute, wir, andere, müssen zuerst mal das Gesetz Gottes hören, also ganz klar Gottes Maßstab.
Und das ist heute sicherlich eine Schwierigkeit, die Erweckung im Weg steht, dass so dieser allgemeine Begriff oder Gedanke der Freiheit ist, ja, mach, was du willst, jeder hat seine Freiheit, deine Freiheit hört vielleicht auf, wo die Freiheit des anderen beeindruckt.
Naja, und jeder ist ja irgendwie so ein bisschen Sünder.
Deswegen müssen wir es klar machen, ich bin Sünder, du bist Sünder und dann dürfen wir natürlich die andere Botschaft nicht vergessen und nicht unterschlagen. Gott hat alles getan, was notwendig ist, dass du trotzdem Gottes Kind bist. Jesus hat dich erlöst. Ganz unabhängig, was du davon denkst und was du davon wissen willst, diese Erlösung ist da. Jesus hat alle deine Sünden getragen.
Naja, du sagst gerade, es ist die Botschaft von Gesetz und Evangelium und es passt ja eigentlich zu dem, was hier in Vers 42 steht. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, nämlich in der Lehre vom Gesetz und vom Evangelium, also dieses immer wieder diese Botschaft zu hören, die Lehre der Apostel. Was heute geschieht, denke ich, in der Predigt, in der persönlichen Bibellese, im Bibelgesprächskreis, dass man eben sich nicht seine eigene Gedanken macht über Gott und wie Gott denkt und wie er sein muss, sondern dass man sich auf die Lehre, also dass man sich mit dem Wort der Bibel beschäftigt.
Dieses beständig, sie blieben beständig oder sie blieben ausdauernd.
Oder treu steht hier.
42, das ist also noch ein Schlüssel zur Erweckung, wenn man das als großes Thema heute sieht. Es reicht nicht einmal, ein großes Bekehrungserlebnis zu haben, vielleicht auch bei einer Evangelisation, oder ein großes Bekehrungserlebnis zu haben, vielleicht in der Konfirmationszeit, Konfirmandenunterricht, und eine große Freude für den Heiland zu empfinden, der mich ja doch erlöst hat, trotz aller Sünden. Ja, der Teufel versucht, dieses Erlebnis, diesen Gedanken wieder wegzublasen. Und deshalb ist ganz wichtig, was wir eben auch von der ersten Christenheit hier nach diesem gigantischen Erlebnis von Pfingsten, also von denen hören, sie blieben beständig.
Und sie waren täglich zusammen im Tempel, damals sogar täglich. Wir haben jetzt in unserer Zeit auf jeden Fall mal den Sonntag, der für die meisten Menschen arbeitsfrei ist, wo man die Möglichkeit hin zum Gottesdienst zu gehen oder unseren Gottesdienst mitzufeiern online. Aber diese Beständigkeit, der Gottesdienst gehört einfach zum Sonntag dazu. Das ist eine gute Tradition und diese Beständigkeit ist wichtig. Und dann steht ja auch da noch, und in der Gemeinschaft, und ich glaube, die Gemeinschaft zeigt auch nochmal die Schwächen des Christseins auf oder wo Erneuerung, also es ist ja auch so, auf der einen Seite, wo einem wieder neu diese Buße und Vergebung bewusst wird in der Gemeinschaft, und auf der anderen Seite ist Gemeinschaft, also ich habe das neulich erst gemerkt beim Frauenwochenende, wenn man mit anderen Christen zusammen ist, gemeinsam Bibel liest, miteinander betet, miteinander singt, dann wird ein Feuer nochmal neu angefacht oder verstärkt. Wenn man so allein sein Christsein daheim lebt, ist es doch ein bisschen tröge werden.
Also wenn ich das hier so lese, sie kamen täglich zusammen und hatten die Mahlzeiten gemeinsam. Das erinnert mich eigentlich so an christliche Familie. Was das für ein Segen ist, wenn eine Familie eben täglich zusammenkommt zum Essen, dann nicht jeder mal an den Kühlschrank rennt und sich gerade mal ein Brot schmiert, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt, auch wenn der Tagesplan ganz unterschiedlich ist, möglichst das Frühstück vielleicht zusammen zu haben oder zumindest das Abendessen, dass man in der Familie diese Gemeinschaft erlebt und dann eben mit dem Tischgebet und mit einer Andacht eben das auch eine geistliche Gemeinschaft ist.
Ja, und vielleicht sogar darüber hinaus über die Andacht auch dieser persönliche Austausch. Und ich denke, ob das jetzt Familie ist oder ob das Gemeinde ist, unsere Zusammenkünfte, dass man dann eben auch fragt, wie geht's dir denn geistlich in deiner Beziehung zu Gott? Oder dass jemand sagt, dieses oder jenes Bibelwort hat mich diese Woche angesprochen, da habe ich über Gott gestaunt oder ich habe was das und das erlebt. Ich glaube, dass so Erweckung wach bleiben kann oder Erneuerung, dass man sich über solche Dinge austauscht.
Es ist ein fortlaufender Prozess. Sie blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also, wie funktioniert Erweckung nach dem, was wir hier lesen im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte?
Zuerst durch die Verkündigung, genau, dass Menschen überhaupt mal wieder ihre Sünde zum ersten Mal oder wieder die Sünde einfach merkt, vom Heiligen Geist angesprochen werden und dann
dass die übers Botschaft Evangelium froh werden. Das Evangelium hören und froh werden können, ja, das Problem ist gelöst, ich kann einfach zu Jesus gehen, Buße tun und dann sind die Sünden vergeben. Und da entsteht also diese Kraft vom Heiligen Geist.
Und ich glaube, da muss auch bei langjährigen Christen das Feuer immer wieder neu angezündet werden. Und dann muss man, wie bei jedem Kaminofen oder bei jedem Lagerfeuer, muss man immer wieder Scheite nachlegen, damit das Feuer am Brennen bleibt. Oder Erweckung, wenn einer wach ist, der muss immer wieder essen, damit er wach bleibt. Also permanent die Leere haben.
Wenn man bei dem Vergleich bleibt mit dem Kaminofen, dann muss man auch mal die Schlacke oder die Asche rausschaufeln und den Ruß rausputzen. Das setzt sich dann so ziemlich viel an, dass das Feuer wieder brennen kann. Aber das Entscheidende ist, dass Gottes Geist wirkt und der kommt durch Wort und Sakrament in unser Leben. Und da kann lebendige Gemeinde passieren, wo zwei oder drei zusammen sind in der Familie. Aber das kann natürlich dann Gott auch schenken, dass zwei oder drei Familien zusammenkommen oder dass aber eben auch vielleicht 20 oder 30 oder 200 zusammenkommen und Gott loben und preisen. Da kann man dann auch dafür dankbar sein.
Und es kann auch Gemeinschaft unter Arbeitskollegen sein zum Beispiel.
Jo. Und wir beten, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich uns offenbarst, indem du uns deinen Geist schenkst. Öffne du unsere Herzen, gib uns deinen Geist, der dich erkennen lehrt und der dann auch deine Liebe in unserem Herzen groß werden lässt. Herr, gib, dass wir beständig bleiben können in dem, was du uns gibst, in den Glauben zu erhalten, in Wort und Sakrament. Herr, und wir bitten dich, dass du allen, die allein sind und auf einsamen Posten, dass du ihnen Gemeinschaft schenkst mit anderen Christen, damit wir gemeinsam uns stärken können im Glauben. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de